Ja, vor einigen Wochen stand ich schon mal hier vorne und da haben mich wahrscheinlich die meisten auch schon gesehen. Und trotzdem werden einige unter Ihnen sein, die mich vielleicht noch nicht gesehen haben, noch nicht kennen oder noch nicht mehr über mich wissen als meinen Namen. Deshalb wollte ich noch ein paar Sachen einfach zu mir sagen. Zum einen komme ich ja vom Theologischen Seminar in Adelshofen, bin dort im vierten Jahr in der Ausbildung. Und da ist es einfach so, dass man noch ein Praktikum macht, dass man mal in die Gemeinde reinschauen kann, was läuft da alles ab, was macht man da so. Und da einfach Erfahrungen auch sammeln kann. Deshalb bin ich auch hier in Obertshausen. Freue mich auf diese Zeit, die noch vor mir liegt. Also so ein knappes halbes Jahr. Ansonsten komme ich ursprünglich aus Bayern. Bin da geboren, im Nördlinger Ries. Vielleicht sagt das den einen oder anderen was, die in Geologie vielleicht auch ein bisschen kundig sind. Ja, habe meine Ausbildung auch dort gemacht. Nördlingen und Ansbach auf dem Finanzamt. War dann auch eine Zeit lang in München tätig. Ansonsten höre und mache ich gerne Musik. Das ist also so was, was ich total gerne mache. Oder wenn ich auch mal dazu komme, wenn ich Zeit finde, lese ich gern. Und ich weiß nicht, was Sie so gerne lesen, aber einen Buchtipp habe ich doch für Sie. Und zwar von Romano Guardini, Der Herr. Ich finde, das sollten Sie unbedingt mal gelesen haben. Das ist ein wunderbares Buch, auch bei einem Jesus mal auf eine ganz andere Weise nochmal nahe kommt. Ja, wir haben schon viel gehört heute Morgen jetzt von Stille und Ausrichtung auf Gott. Und darum soll es heute Morgen auch so ein bisschen in unserem Text gehen. Aber ich möchte zum Anfang noch mit uns beten. Jesus Christus, habt herzlich Dank, dass du die Quelle unseres Lebens bist. Und wir wollen dich bitten, dass du auch an diesem Morgen das beweist und zeigst, dass wir bei dir auftanken können. Möchten dich auch bitten, dass du uns Möglichkeiten zeigst und auftust, dass wir dir im Alltag in der Stille begegnen können. Und jetzt wollen wir dir auch bitten, dass du unsere Herzen und unsere Ohren öffnest, dass wir auf dich und auf dein Wort hören. Amen. Die Christen in Suriname, das ist nördlich in Südamerika, also ein Stück unter dem, wo im Moment der Pfarrer Lotz sich befindet, die wohnen in Hütten. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Und deshalb haben die auch nur einen Raum zum Wohnen. Das ist also ein bisschen beengt da. Und deshalb haben sie sich im Wald einen Gebetsplatz gesucht, wo sie sich mal zurückziehen können und einfach auch allein mit Gott sind. Und so mit der Zeit, da waren diese Gebetswege, wo sie in den Wald gegangen sind, wie so kleine ausgetretene Pfade. Eines Tages, da sagte ein Eingeborener zu einem anderen ganz liebevoll, du, schau mal, auf deinem Gebetsweg, da wächst langsam Gras und es wird immer höher. Hätte dieser Hinweis bei Ihnen in der vergangenen Woche vielleicht auch gepasst? Wie oft haben Sie denn Zeit für Gott gefunden? Jeden Morgen oder öfter mal am Tag? Alle paar Tage mal? Oder vielleicht jetzt gerade erst die 2 Minuten im Gottesdienst? Vielleicht sind Sie da erst zur Ruhe gekommen. Sind Sie vielleicht wegen der vielen Aufgaben überhaupt nicht zur Ruhe und Stille gekommen diese Woche? Oder wie sieht's denn bei unseren gestressten Schülern aus? Jetzt sind doch eigentlich Ferien. Massig Zeit, sich mal mit Gott zu beschäftigen, oder? Wenn ich so an unseren Jugendkreis denke vom Freitag, da haben wir ein Projekt begonnen. WWJD. Was würde Jesus tun? Das wollten wir uns so einen Monat lang fragen. Ja, wie sieht's denn bei euch da aus? Wie läuft denn das Projekt im Moment? Überlegt ihr euch im Alltag, was würde denn Jesus tun? Hattet ihr mal Gelegenheit, darüber nachzudenken, das zu reflektieren, was denn Jesus jetzt wohl getan hätte, wie er geantwortet hätte bei manchen Fragen? Oder warum habt ihr ihn nicht gefragt? Warum sind wir denn nicht zur Ruhe gekommen in der vergangenen Woche? Fehlt Ihnen allen auch so Ruhe, Stille, Ausgeglichenheit angesichts vieler Aufgaben und Probleme? Vielleicht sehnen Sie sich danach und merken, dass Stille für unseren Alltag sehr wichtig ist. Dass es nötig ist, dass wir aus der Begegnung mit Gott Kraft für den Alltag immer wieder schöpfen. Der heutige Predigttext aus Markus 1, die Verse 32 bis 39, der kann uns eine Hilfe sein, besser zu verstehen, warum Stille notwendig ist und auch, wie wir dazu kommen. Ich möchte den Predigttext mal lesen. Markus 1, die Verse 32 bis 39. Und wer eine Bibel hat, den möchte ich bitten, den einfach mal rauszunehmen, auch mitzulesen. Wir wollen ja gemeinsam was aus dem Wort Gottes lernen. Also Markus 1, die Verse 32 bis 39. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende. Und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die anderen, die mit ihm waren, eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswohin, in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Unser Text, der handelt neben diesen ganzen Aktionen, die da passieren, davon, dass Jesus in die Stille ging. Aber warum? Weil unheimlich viele Aufgaben ihn in Beschlag genommen hatten. Wir hatten schon in der Textlesung von Lukas vorher gehört, er hielt sich in Kapernaum auf, es war Sabbat, also so wie unser Sonntag hier, er predigte und lehrte in der Synagoge, dort trieb er auch einen Dämon aus, anschließend ging er mit Simon Petrus und Andreas, auch den anderen Jüngern, in ihr Haus, dort lag die schwerkranke Schwiegermutter, die heilte er auch. Und das war dann der Auslöser, dass Jesus gar nicht mehr zur Ruhe kam. In der ganzen Stadt, wie ein Lauffeuer, breitete er sich aus. Jesus, der heilt und befreit. So unter dem Motto, wen Gott bei der Arbeit erwischt, dem schickt er laufend neue. Das durfte Jesus erleben. Vielleicht vergleichbar auch mit ihrem Alltag. Da drängt eine Aufgabe die andere. Jeder um sie herum scheint es auf ihre Zeit abgesehen zu haben und verplant sie. Sie sind wortwörtlich eingespannt, wie so ein Gummi. Und Sie wissen ja, was passiert, wenn man den Gummi ein bisschen überstrapaziert. Er reißt, genau. Und deshalb ist es wichtig, dass wir für Entspannung sorgen. Oder wie das im Englischen heißt, relaxen. Also in die Stille gehen oder relaxen bei Gott. Der erste Grund wäre, weil wir von Aufgaben bestimmt werden. Wie sah das denn bei Jesus aus? Wenn wir nochmal in den Text schauen, da wird in Vers 32 davon gesprochen, dass es bereits Abend war, der schöne Sonnenuntergang in Kapernaum, der ist langsam am Untergehen und Verschwinden und die tiefschwarze Nacht droht hereinzubrechen. Und Jesus, da hat er ja wahrlich ein ziemliches Tagespensum an Arbeit schon hinter sich. Wenn wir nochmal das alles so rekapitulieren, was da alles war. Und nun zu dieser Zeit, da brachten sie die Kranken und die Besessenen zu ihm. Und das war wohl so, weil am Abend schon der Sabbat vorüber war. Also sie konnten ohne Gesetzesübertretung die Kranken und Besessenen zu Jesus bringen. Und sicher tat es den Kranken auch ganz gut, nicht in der Mittagssitze von Kapernaum so vor sich hin zu schmoren. Man musste schließlich auch eine ganz schöne Weile warten, bis man bei Jesus drankam. Es heißt in Vers 33, dass die ganze Stadt versammelt war vor der Tür. Das können wir uns so vorstellen wie jetzt hier in Obertshausen, dass ein großer Teil der Bevölkerung hier reindrängt ins Gemeindehaus hinten. Und wir müssen drinstehen und die eigentlich schon weiterlotsen in den Innenhof, weil drinnen sowieso nicht genügend Platz wäre. Und vor der Eingangstür, da stehen noch mehr Menschen. Also unheimlich viele Leute sind da. Und es heißt hier, die waren versammelt. Und das versammelt kann man eigentlich in einem doppelten Sinn auch sehen. Versammelt natürlich, die kamen alle zusammen. Aber der Versammlungsort damals war ja auch die Synagoge. Jesus war ja am Morgen in der Synagoge der Juden, hat dort gepredigt und gelehrt. Aber vielleicht heißt das hier auch, Moment, passt mal auf, die eigentliche Synagoge, die eigentliche Versammlung, die befindet sich jetzt da, wo Jesus heilt, wo er mit den Menschen Begegnung hat. Hier ist die wahre Gottesbegegnung. Und es ist auch interessant, wer da so alles gebracht wurde. Alle Kranken oder Leidenden und Besessenen. Alle, das heißt in diesem Fall so wie allerlei, sprich verschiedene Arten von Krankheiten, ganz unterschiedliche Dinge, die Menschen so beeinträchtigen. Unterschieden wird in diesem biblischen Bericht auch ganz deutlich zwischen einer normalen Krankheit und einer Krankheit, die auf eine Wirkung von bösen Mächten zurückzuführen ist. Das heißt nicht, jede Krankheit hat grundsätzlich was mit dem Bösen zu tun. Und auf der anderen Seite, nicht jede Krankheit ist auf eine rein körperliche oder psychische Störung zurückzuführen, sondern auch auf eine geistliche. Denn im Besessenen, da wirkt eine fremde, eine satanische Macht. Und dieser Fremdwille, der bestimmt das Tun, das Reden, insgesamt so das Handeln von diesen Menschen. Die Menschen, die wussten wohl um die Macht von Jesus. Oder sie trauten es ihm zumindest zu, dass er all diese Krankheiten heilt. Und dass er auch die fremden Mächte besiegt. Und deshalb brachten sie ihre Kranken zu Jesus. Und Jesus hatte jetzt diesen langen Tag schon hinter sich so. Und jetzt kamen die Menschen. Und er weigerte sich trotzdem nicht, auf ihre Forderungen einzugehen. Sondern in Vers 34 heißt es, er heilte viele. Hier erfüllt er auch Jesaja 53, Vers 4. Was heißt, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Dass er aber viele heilt, das zeigt gleichzeitig auch, dass er nicht alle geheilt hat. Es gab also auch zur Zeit Jesu in Israel und speziell dort in Kapernaum auch Menschen, die ihre Krankheit und Schmerzen noch zu tragen hatten. Aber aufhorchen, denke ich, lässt in unserem Vers noch mal was ganz anderes in der Tätigkeit von Jesus. Nämlich, er treibt Dämonen aus. In einer neueren Übersetzung heißt es, er zwang sie, ihre Opfer freizugeben. Also da waren Leute gebunden und die hat er freigemacht. Oder auch wenn man so im Griechischen mal nachschaut, da heißt es eigentlich, er hat die Dämonen rausgeschmissen. So stark ist dieser Ausdruck da. Und das kann Jesus, weil er die größere Macht hat. Und es wird auch in Vers 34 noch näher beschrieben. Da hieß es, er ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Er ließ sie nicht reden. Warum? Ja, zum einen wollte Jesus sicher nicht, dass die Dämonen ihn proklamieren vor den Menschen und sagen, das ist der Retter. Und zum anderen wollte er natürlich auch nicht zu früh als Messias von den Menschen erkannt werden, weil die ihn doch nur missverstanden hätten. In der Parallele von Lukas lesen wir auch, dass Jesus den Dämonen verbot, dass sie ihn als Gottes Sohn verkündigen. Also sie kennen ihn als Gottes Sohn und sie wissen um seine Identität. Die Dämonen sind sich im Klaren darüber, wer da vor ihnen steht, mit wem sie es zu tun haben. Jakobus schreibt in seinem Brief im Kapitel 2, Vers 19, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht, auch die Dämonen glauben's und zittern. Das Reich des Bösen kennt eben keine Atheisten. Die wissen genau, um was es geht. Hier geht es nicht um ein Kinderspiel oder um eine Computeranimation. Das ist Realität. Also Jesus war ganz schön eingespannt, sehen wir hier. Und ich denke, dadurch, dass er auch mit dem Bösen zu tun hatte und zu kämpfen hatte, war die Aufgabe sehr anstrengend. Da wünscht man sich so eine Gelassenheit, wie Martin Luther sie hatte und seiner Frau schrieb, liebe Katharina, nach einem langen Tag sitze ich bei einem Maß Bier und denke mir, der liebe Gott wird es schon machen. Ein langer Tag, harte Arbeit, die einem oft nicht aus dem Kopf gehen mag oder vielleicht sogar über den Kopf wächst. An welche Aufgaben haben Sie denn gerade so zu knabbern oder was macht Ihnen gerade so zu schaffen? Was nimmt Sie denn in Beschlag? Oder welche Aufgaben möchten Ihnen gerade so die Zeit für Gott rauben? Wir brauchen die Stille angesichts sich türmender Arbeit und in vielen Dingen, die auf uns so von allen Seiten einströmen. Wir haben jetzt gesehen, was Jesus so alles in Beschlag nahm. Und Sie haben sich sicher jetzt auch schon Gedanken gemacht, was es bei Ihnen so sein könnte, was Sie in Beschlag nimmt, was Ihnen die Zeit raubt und Sie deshalb auch zu keiner Stille mit Gott kommen. Wir brauchen die, so wie Jesus sie braucht. Denn wer viel ausgibt, der muss auch viel einnehmen. Das muss sich irgendwie wieder ausgleichen. Aber nicht nur die Aufgaben sind ein Grund, dass wir in die Stille gehen sollten, sondern auch, weil wir dort Gott neu begegnen können. Der lange Tag war bei Jesus vorüber und in Vers 35, da wird nun geschildert, wie er zur Stille kommt, damit er seinem Vater im Himmel begegnen kann. Da heißt es, früh morgens, als es noch dunkel war, da stand Jesus auf und ging hinaus. Jesus machte sich also auf und zog sich zurück. Jesus ging hinaus, das kann eine große Hilfe sein, wenn man alles so hinter sich zurücklassen kann, nicht dauernd all die Dinge des Alltags so vor Augen hat. Eine neue Umgebung, die hilft uns zur Konzentration, zur Sammlung auch. Der Ort, an dem sich so viel abgespielt hat, wo diese ganzen Heilungen alles war, wo er nur auf die Arbeit und die Aufgaben fixiert war vielleicht, das konnte Jesus ja nur ablenken. Und Jesus, der ging morgens, als alles noch still war, noch keine Aufgaben, kein Trubel da war. Er weiß, dass auch an diesem Tag viele Aufgaben auf ihn warten. Und deshalb ist es gut, bevor das alles auf ihn zukommt, sich nochmal dem Vater zuzuwenden, alles ihm hinzulegen, Gott alles anzuvertrauen, bevor es auf einen einstürmt. Und dieses Frühmorgens, das hieß jetzt bei Jesus schon so zwischen 3 und 6 Uhr, also ziemlich früh. Aber da war es noch ruhig und still. Und dann ging er an einen einsamen Ort. Das ist das Entscheidende bei Jesus, denke ich. Das Gebetsleben von Jesus war gekennzeichnet von dieser Verborgenheit. Er gibt nicht nur die Anweisung in der Bergpredigt, vielleicht kennen Sie das ja, wo er sagt, geh in dein Kämmerlein, wenn du beten willst, zieh dich da zurück. Er tut es selber hier. Er lebt uns das vor, wie er das gemeint hat. Und dann an dieser einsamen Stelle, da redet er mit Gott. Aber nicht nur er redet mit Gott, sondern er hört auch im Gebet auf Gott und was er ihm antworten will. Das lässt sich dann daraus schließen, was als Handlung nach dieser Stille folgt. Im Griechischen sehen wir hier bei diesem Gebet, dass es um was Umfassendes geht. Also nicht nur um Bitte oder Fürbitte für einen anderen Menschen oder vielleicht Anbetung Gottes, sondern das beinhaltet alles, was einem zu Gebet vielleicht alles überhaupt einfallen könnte. Und es zeigt uns auch, dass in der Zweisamkeit mit Gott verschiedene Arten von Gebet ihren Raum und ihren Platz haben. Und was wir jetzt hier von Jesus lesen, dass er in die Stille ging, ins Gebet, da gibt es ja noch viel mehrere Situationen. Das tat Jesus immer wieder. Vielleicht denken Sie mal so an die Speisung der 5000. Da war ja unheimlich viel los. Und Jesus, der suchte die Stille. Oder die angespannte Atmosphäre, bevor er gefangen genommen wurde. Er suchte einen ruhigen Ort auf, Gethsemane, wo er allein war. Oder denken Sie nochmal an die Christen in Suriname vom Anfang. Sie haben als Lösung für ihr Raumproblem einfach einen Ort außerhalb ihres Dorfes gesucht. Und da konnten sie ungestört mit Gott reden. Wie verbringen denn Sie bisher Ihre Zeit mit Gott? Finden Sie einen einsamen Ort? Der Maler Picasso schrieb einmal, nichts kann ohne Einsamkeit entstehen. Ich habe mir eine Einsamkeit geschaffen, die niemand ahnt. Es ist sehr schwer, heute allein zu sein, weil es Uhren gibt. Haben Sie je einen Heiligen mit Uhr gesehen? Ich denke, wir sind schon Gehetzte unserer Zeit. Und trotzdem haben wir doch nicht weniger Zeit als die Menschen damals. Und deshalb, denke ich, gilt es, Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen. Auch, denke ich, bewährt sich der gute alte Spruch, Morgenstund hat Gold im Mund, auch im Glauben. Wenn man noch nicht all seine Aufgaben vor sich hat oder drin vergraben ist sogar und den Kopf noch frei hat von allem, dann ist man auch frei für Gott. So kann einem der Morgen zum Segen werden. Tja, aber jetzt werden alle Morgenmuffel hier mich schon mal bestürmen, wahrscheinlich mit Fragen, ja, wie soll das denn bei mir aussehen? Aber ich denke, da findet sicher auch jeder so seine Gelegenheit, wo er da eine Zeit für Gott einräumen kann. Zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn Sie von der Arbeit heimkommen? Da haben Sie sowieso keinen Nerv dafür, auf irgendjemand einzugehen, mit dem sofort zu reden vielleicht, oder sich schon auf irgendwelche Aufgaben zu stürzen. Warum nicht da mal eine kurze Zeit der Stille einlegen, sich zurückzuziehen, wenn es sein muss, aufs Klo, und da mal eine Zeit mit Gott zu haben, zu hören. Ich denke, auf alle Fälle gilt es festzuhalten, wir brauchen mehr Termine mit Gott als für Gott und Menschen. Wir brauchen mehr Termine mit Gott als für Gott. Wir haben jetzt gesehen, in die Stille gehen, das hat verschiedene Gründe. Zum einen, weil wir von Aufgaben bestimmt werden, um Gott neu zu begegnen. Und ich denke, ein dritter Grund kann sein, weil wir dort neu ausgerichtet werden, eine neue Ausrichtung bekommen. Das sehen wir hier in den Versen 38 und 39. Da sehen wir sozusagen, was alles nach der Stille kam. So ein Strich, das Ergebnis der Stille. Die Leute, die wollten Jesus festhalten, das haben wir im Bericht von Lukas vorher schon mal gehört. Und der Petrus, der ging sicher auch mit den anderen Jüngern jetzt raus, um Jesus zurückzuhalten. Es gibt doch so viele Aufgaben hier in Kapernaum. Wir müssen Jesus jetzt wirklich bei uns halten. Und mit dieser Absicht ist er losgezogen. Und dann kam er hin zu Jesus und sagt zu ihm, alle suchen dich. Richtig vorwurfsvoll. Warum hast du dich zurückgezogen? Wahrscheinlich hat jetzt Petrus auch die Antwort von Jesus erwartet. Ja, ja, klar, ich komme gleich und es geht gleich weiter. Sind da so viele Menschen da? Da muss man doch jetzt anpacken hier. Aber Jesus, der wartet mit einer überraschenden Antwort auf hier. Nee, wir müssen weitergehen. Hier wird deutlich, dass Jesus in der Stille sein eigentlicher Auftrag wieder klar wurde. Das war eine Neuausrichtung für ihn. Der Vater hat ihm gezeigt, dass auch die anderen im Land von dieser Botschaft noch hören sollen. Die Verkündigung ist einfach entscheidend für den Glauben. Das schreibt auch Paulus an die Römer in Kapitel 10, Vers 14. Wie sollen sie hören ohne Prediger? Wenn es ihnen niemand sagt, wie sollen sie davon hören? Die Heilungen, Dämonenaustreibungen und Wunder oder auch Zeichen, die waren schon wichtig, um deutlich zu machen, jetzt mit mir ist das Reich Gottes angebrochen. Aber noch wichtiger ist der Hinweis durch die Predigt und Lehre, damit die Leute sich nicht nur auf die großartigen Taten und Wunder von Jesus stützen in ihrem Glauben, sondern auf seine Worte, dass ihr Glauben auf die Worte von Jesus sich stützt. Um das Reich Gottes zu verkündigen, dazu ist Jesus doch eigentlich gekommen. Und dort will er jetzt wieder weitermachen. Er predigte in ganz Galiläa, trieb die Dämonen aus, so wie wir das in Vers 39 lesen. Jesus bekam an der Stelle also eine ganz neue Ausrichtung so für die Zukunft, die ihm den klaren Willen Gottes zeigte und er so auch gegen diese menschlichen, vordergründigen Meinungen einen ganz anderen Weg einschlagen konnte. Jesus, der hätte sich natürlich auch für die Aufgaben in Kapernaum stark machen können und einsetzen, sich da voll reingeben, aber das war nicht das Ziel. Durch die Stille wurde ihm das eigentliche Ziel wieder deutlich. Das hat er wieder klar gesehen. Da wurde so die Linse scharf gestellt. Was ist eigentlich das Ziel? Wer nicht weiß, wo er hin will, der darf sich auch nicht wundern, wenn er woanders ankommt. Und so war die Stille nicht nur für Jesus wichtig. In einer jüdischen Legende, da wird von einem Mann erzählt, der sich eines Tages tief im Wald verirrt hatte. Und trotz aller Versuche, den Weg da rauszufinden, konnte er einfach aus diesem Dickicht nicht mehr rausfinden. Tja, und nach einiger Zeit, da verirrte sich ein zweiter Mann. Und irgendwann mal, wo er auch tief drin war im Wald, da trafen sich die beiden. Ganz klar, der eine fragt den anderen, ganz hoffnungsvoll, wo denn dieser Weg hier rausführt. Und was antwortete dieser? Ich denke, die Antwort können Sie sich selber geben. Manchmal, da können wir uns einfach nicht gegenseitig Wegweisung geben, sondern wir brauchen eine ganz klare Weisung von Gott. Der weiß, wo es weitergehen soll. Wir sehen manchmal nur so die vordergründigen Sachen, so wie Petrus. Jesus, bleib da, wir haben jetzt so viele Aufgaben hier und so viel zu tun und du wirst hier bekannt im Land oder was da vielleicht noch alles für Gedanken auch mitgeschwungen sind. Vor allem, wenn wir uns so in Alltagsaufgaben verronnen haben, dann braucht es eine Neuausrichtung, dass wir das Ziel wieder klar vor Augen sehen. Wo brauchen Sie denn so eine Neuausrichtung? Wo suchen Sie denn Orientierung? Sind Sie vielleicht so gerade dran, auch an einer Zukunftsfrage? Welchen Beruf soll ich wählen? Oder wie soll es denn eigentlich in der Partnerschaft bei uns weitergehen? Sie können jetzt hier einsetzen, was Sie gerade so am meisten beschäftigt, mit was Sie vielleicht gerade auch zu kämpfen haben. Gott möchte eine Orientierung und neue Ausrichtung schenken. Vielleicht auch eine neue Ausrichtung, damit wir wieder ganz neu unseren Auftrag erkennen. Es kann ja sein, dass uns ganz neu aufgeht, wir müssen doch eigentlich die Menschen auf Jesus ansprechen. Die kennen den noch nicht. Oder wir entdecken, wie das ganz praktisch aussehen kann. Ihnen geht auf, ja klar, ich habe doch eigentlich in der Mittagspause bei uns im Geschäft immer so viel Zeit, mit Kollegen auch zu reden. Warum nicht da mal auch über Gott reden? Jesus ins Spiel bringen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und Gott kann die richtige zeigen. Wir haben jetzt gesehen, warum Stille nötig ist. Weil wir von Aufgaben bestimmt werden. Zum anderen, weil wir dort Gott neu begegnen, aber auch, weil wir dort neu ausgerichtet werden. Und nun möchte ich Sie fragen, wagen Sie den Schritt? Wollen Sie sich darauf einlassen und in einer neuen Woche bewusst eine Zeit für Gott sich einräumen? Gott möchte Sie einladen. Wag doch den Schritt. Komm doch in meine Nähe, ich möchte dir helfen, dass du neu ausgerichtet wirst, neu Kraft bekommst, neu auftanken kannst. Das Angebot Gottes steht. Es hat mal jemand gesagt, wer wirklich etwas tun will, der findet einen Weg, die anderen eine Entschuldigung. Wer wirklich etwas tun will, der findet einen Weg, die anderen eine Entschuldigung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie einen guten Weg finden, um Gott zu begegnen. Denn wir dürfen durch den Glauben im Gebet zu ihm kommen. Amen.